Heute in CT Uplink geht's um den guten Ton. Wenn ihr in eurem Heimkino richtig fetten Sound haben möchtet, aber so, dass nicht nach 10 Minuten schon die Nachbarn das erste Mal vor der Tür stehen und sich beschweren, dann bleibt dran. CT Uplink. Hallo und willkommen bei CT Uplink, dem Podcast aus Nerdistan. Und heute mal Sponsoring in eigener Sache. Wir sind ja nicht nur ein Podcast, sondern die CT gibt es auch als gedrucktes und digitales Heft. Falls ihr uns noch nicht lest, haben wir jetzt zum World Backup Day ein recht nettes Angebot für euch zusammengeschnürt, nämlich ein stark vergünstigtes Abo. Wenn ihr das abonniert, bekommt ihr 5 Ausgaben der CT mit 30% Rabatt und auch noch ein kleines cooles Geschenk. Weitere Infos findet ihr auf ct.de/backuplink. Einfach hier unten mal klicken. So, und nun geht's los. Heimkino. Schwieriges Thema, vielleicht auch ein teures Thema, vielleicht aber auch nicht. Darüber spreche ich heute mit Hartmut Giesemann und mit Nico Juran, unsere beiden Audio-Experten.
Ja, grüß dich, hallo.
Hallo, hallo.
Hallo ihr beiden. Wahrscheinlich kennt das jeder, der sich irgendwie in letzter Zeit mal einen Fernseher gekauft hat. Man rennt in den Elektronik-Discounter der Wahl, geht mit so einem riesig geilen 50 Zoll OLED nach Hause, schön flach, hängt das an die Wand, schaltet den ein und der Ton klingt wie ein Joghurtbecher.
Ja.
Das kann
es
doch eigentlich nicht sein, oder Nico?
Es ist so. Es ist halt einfach so, dass das Ton durch Volumen sozusagen, Gehäusevolumen erzeugt wird und das ist halt mit den Röhrenfernsehern weggegangen sozusagen. Wir haben immer flachere Fernseher, wir haben keine Möglichkeit mehr oder die Hersteller haben keine Möglichkeit mehr, da wirklich ordentliche Boxen reinzubauen mit einem vernünftigen Raum, wo da irgendwo ein Bass entstehen kann, wo irgendwo vernünftiger Ton raus kann. Es gibt ja so Ansätze sogar jetzt irgendwie das Panel mit vibrieren zu lassen und so, aber das ist halt alles, naja, geht so. Also ohne zusätzliche Boxen wird es bei vielen Fernsehern, bei den meisten Fernsehern leider schwer.
Also zum Fernseher nochmal was dazu kaufen. Da wäre jetzt ja mein Instinkt, wenn ich so bei Mediamarkt oder bei Saturn oder Euronix gewesen bin, gibt auch noch mehr Anbieter bestimmt.
Oder zum Fachhändler.
Oder kann einen beraten.
Stimmt, ja,
Fachhändler,
ja,
richtig.
Ja, genau.
Wäre jetzt so mein instinktiver Ansatz als nicht so der audiophile Typ, dass ich mir jetzt einfach eine Soundbar dazu kaufe und unter den Fernseher klemme, dann habe ich erstmal wenig Geld ausgegeben, schätze ich mal. Also wo?
Naja, gut, klar.
Wo
du kannst wenig Geld ausgeben auf jeden Fall.
Viel Geld kann man immer ausgeben,
ja.
Aber komme ich damit schon voran, wenn ich mir eine Soundbar unter den Fernseher klemme?
Also das ist die Frage, was man haben will und wie viel Budget man über die Jahre dann, man kann das ja auch nach und nach aufbauen, dann aufgeben will. Wenn man wenig Geld ausgeben will, dann würde ich erstmal sagen, mach doch erstmal nur einen vernünftigen Stereoton oder vernünftig Mono. Das kann man mit den alten Lautsprechern machen und sich einen AV-Receiver dazu kaufen. Gibt da nur die ewige Kabelei und wenn man keine Kabel haben will oder ein Mitbewohner keine Kabel haben will, dann sind es die Soundbars, die hat sich Nico im Wesentlichen angeschaut.
Genau, ich hatte da einen Artikel von dir gefunden, Nico, wo du über Soundbars gesprochen hast. Das klingt erstmal ganz gut. Was ist denn für mich neben dem vielleicht günstigen Einstiegspreis der Vorteil?
Also das, was Hartmut schon angesprochen hat, ne? Also die Geräte verkaufen sich deshalb vor allen Dingen super, weil es einfach in der Regel nur, und du musst es nur unter den Fernseher montieren und im besten Fall 1-2 Strippen legen und das war's, weil diese Geräte eben halt ein kompaktes Gehäuse haben, wo alle nötigen Lautsprecher drinne sind.
Mhm.
Das ist der Hauptvorteil und das ist auch der Grund, warum die sich massenhaft verkaufen. Also die sind ja, die meisten Fernsehhersteller haben ja heute auch die passenden Soundbars im Angebot und die werden halt optisch da sehr stark dran angepasst. Und dadurch, dass die über HDMI verbunden sind, hast du normalerweise auch dass die zum Beispiel Befehle, Fernbedienungsbefehle weitergeben können. Das heißt, du hast dann in der Regel auch nicht eine zweite Fernbedienung, die du da in der Hand hast, sondern du hast einfach deine Fernsehfernbedienung und die Soundbar wird mitgesteuert. Und bei den besseren Modellen hast du auch noch Anschlüsse für so Zuspieler, für so einen kleinen Chromecast oder irgendeinen Stick, den du da ranparken kannst. Und dann bist du halt relativ schnell sozusagen fertig mit dem ganzen Setup.
Mhm.
Was Hartmut auch schon angesprochen hat, ist, es geht von dem Kleinen natürlich, aber auch ins ganz Große. Also wir haben natürlich von irgendwelchen, ich sag mal so, es gibt so Statistiken, dass besonders die billigen, also so um so was, 200, 300 Euro sich gut verkaufen und dann wiederum die ganz teuren, die dann auch sagen, okay, das ist schon wieder Klang, der kommt schon irgendwie an eine richtige Heimkinoanlage ran. Das Kleinere ist mehr so, ich ersetze die Lautsprecherboxen des Fernsehers durch ein bisschen bessere Boxen. Das andere hat dann schon ein bisschen mehr Anspruch, geht dann aber auch gerne mal so, wir hatten das bis 2.000-3.000 Euro hoch. Also auch das kannst du für eine Soundbar ausgeben.
Du hast gerade gesagt, das geht von bis, sowohl preislich als auch klanglich. Ja. Da habe ich mich nämlich gefragt, du hast eben gesagt, ja, die sind relativ klein und kompakt. Und vorhin hatten wir ja darüber gesprochen, okay, eigentlich brauchen wir große Gehäuse und Volumen, wenn wir auch mal irgendwie ein bisschen Bass hören wollen bei einer Explosion.
Das kleine Kompakte hört auch auf, wenn du die große Sennheiser hast.
Das heißt, wenn ich mir jetzt eine Soundbar kaufe, weil Hartmut ja schon von Nachrüsten gesprochen hat, und ich merke dann irgendwann, oh, das scheppert mir hier noch nicht genug, könnte ich mir dann bei einer Soundbar so erweiterungsmäßig da jetzt noch einen Subwoofer einfach vorstellen, wenn ich ein bisschen mehr Druck haben möchte?
Ja, die meisten oder viele Soundbars haben die Möglichkeit, einen Subwoofer zusätzlich anzuschließen. Bei ganz vielen ist es sogar so, dass es sozusagen so Sets gibt. Also einmal die Version ohne oder gleich mit. Und dann kann ich eben diesen Subwoofer anschließen, und meistens ist diese Verbindung, also die Audioverbindung, drahtlos. Das hat halt den Vorteil, dass ich ein bisschen freier bin, was das Aufstellen des Subwoofers angeht. Ich brauche natürlich, weil das ein aktiver Lautsprecher ist, dann trotzdem Strom. Also es muss halt irgendwo in der Nähe einen Stromanschluss sein. Aber das ist ja relativ unproblematisch. Ich habe da nicht das Problem, dass ich die Kabel quer durch die Wohnung ziehen muss.
Gibt's bei jetzt, wenn ich mir so einen billigen Subwoofer kaufe, gibt es da noch was, worauf ich zwingend achten muss? Das scheint ja auch eine Wissenschaft für sich zu sein. Irgendwie welche Frequenzbereiche die abdecken.
Ja, das ist ganz klar. Also da müssen wir haben das Problem immer, wie tief kommt zum Beispiel ein Lautsprecher, ein Hauptlautsprecher runter? Also das haben wir beim kleinen Regalbox mit Satellitenlautsprechern, und das haben wir natürlich auch bei den Soundbars. Das heißt, wenn die jetzt eher so in dem oberen Bereich spielen, dann du sagst, oh, jetzt möchte ich Bass dazu haben und holst dir den Subwoofer, dann haben wir es ganz häufig schon erlebt, dass diese Sets, dass dann der Subwoofer so ein bisschen sozusagen mitgeholfen hat und dann in Frequenzbereiche geht, nach oben geht, wo dann schon die ersten tiefen Stimmen, zum Beispiel, ne, Samuel L. Jackson, das ist so diese typische Stimme immer, wenn er dann so richtig so ein bisschen brummig spricht, so auf im englischen Original, dann hast du es plötzlich, dass der mit zu hören ist. Wenn der Subwoofer, sag ich mal, vorne steht, und dann ist das okay, ne? Unser Gehirn gleicht das aus und weiß, okay, das ist jetzt hier die Mitte, nimmt das sozusagen hin. Problematisch wird es natürlich, wenn der so weit nach oben mitspielt, dass es ins Hörbare geht, und der steht dann hinten links und du denkst plötzlich, warum redet Samuel L. Jackson plötzlich hinten links in der Ecke, während der vorne zu sehen ist. Also so.
Das wäre schon eine sehr schlechte. Weil normalerweise sollten Subwoofer so, ich sag mal, den Frequenzbereich unterhalb von 100 bis 80 Hertz, da sollten die dann eingreifen. Das machen die mit so einem Filter, also das machen sie auch nicht. 100 Hertz sind noch bei den Lautsprechern beim Fernseher oder bei der Soundbar, und dann ab 99 Hertz ist alles beim Subwoofer, sondern es ist so ein Übergangsbereich. Mhm. Aber so in dem Bereich 80 Hertz liegt es so bei THX, bis 100 Hertz kann man je nach Raumgröße dann auch, wie die Raumakustik dann ist, dann auch dann den Übergangsbereich dann ein bisschen hochdrehen. Und zur Aufstellung des Subwoofers, wenn der in diesem tiefen Bereich besteht, dann sollte der nicht unbedingt vorne stehen, sondern da gibt es ganz bestimmte Achsen dann im Raum. Das hängt auch sehr von der Raumakustik dann zusammen, wo dann der beste Aufstellungsort für den Subwoofer
ist. Da habe ich viele Fragen drüber. Du hast im aktuellen Heft nämlich einen sehr umfangreichen Artikel geschrieben über Basskontrolle, heißt er.
Ja.
Wie man den Heimkino-Sound optimiert und worauf man bei der Subwoofer-Aufstellung achten soll. Da kommen wir gleich noch drauf, weil ich als Laie denke halt irgendwie immer, tiefe Töne kann das menschliche Gehör nicht so orten. Mhm. Das ist eigentlich ja im Prinzip schiedegal, wo ich das Ding hinstelle.
Das war auch die Werbung für die Geräte. Das ist immer die Werbung für die Geräte.
Das scheint ja gar nicht zu stimmen.
Es hat dann andere Effekte. Und um eben auf deine Frage zu kommen, was kostet eigentlich ein guter Subwoofer oder so weiter? Der muss jetzt nicht so ganz tief in den Basskeller reingehen. Hängt auch von der Raumgröße zusammen. Also ich habe bei mir zum Beispiel 8 Zoll Modelle dann irgendwie stehen, die kommen bis 30 Hertz runter. Darunter passiert dann auch nicht mehr so viel, außer man hat jetzt den großen Godzilla Blockbuster dann irgendwie. Mhm. Das reicht eigentlich aus, und ich würde dann eher zu mehreren kleineren, also 8 Zoll Geräten würde ich eher plädieren, als jetzt einen großen 12 Zoller dahin zu stellen.
Dass man mal eine Hausnummer hat, wie groß ist dein Wohnzimmer? Weil 8 Zoll klingt jetzt tatsächlich nicht nach einem riesigen Subwoofer.
Das hat 17 Quadratmeter und mit 8 Zoll kommt man eigentlich bis 30 Hertz gut runter. Und mein Tipp sind ja, wenn man jetzt nicht das mit einer Funkfernbedienung, also mit Bluetooth oder so dann anbinden will, mal in den Musikfachhandel zu gehen, weil Musiker nutzen auch Subwoofer, und da kriegt man eigentlich schon für 300 Euro gute Geräte, die man dann auch mit einem XLR-Kabel anschließen kann. Das ist sehr unempfindlich gegenüber Störungen. Dann kann man auch sehr, sehr lange Kabel, mhm, Mikrofonkabel dann verlegen und kriegt keine Einstreuung dann rein. Und da kriegt man für 300 Euro super Subwoofer, während man, ich sage jetzt mal im Konsumerbereich, dann bestimmt das Doppelte dann irgendwie ausgeben muss, weil da einfach die Margen dann auch höher sind. Ja, also das ist so der erste Tipp hier. Guckt mal im Musikerfachhandel. Da gibt's qualitativ hochwertige Subwoofer und Lautsprecher für kleines Geld.
Okay. Aber auch vielleicht einmal noch auf die Soundbars nochmal ganz kurz zurückzukommen. Ganz klar ist aber auch, du hast, wenn du jetzt einen hast, du hast so ein, meinetwegen irgendein Gerät von Samsung, LG, was auch immer, und du hast ja die Möglichkeit, irgendwas nachzurüsten. Da muss natürlich klar sein, wenn der jetzt irgendwelche Funkverbindungen hat, dann bist du nicht frei in der Wahl deines Subwoofers. Genau. Ne? Also dann ist das Gerät, das da mitgeliefert wird. Und wie gesagt, also es gibt eben diese, ich sag mal, Billig-Kombination, wo du halt es raushörst, was auch messbar dann ist, wo wir dann immer bei den über die Messschriebe weinen. Aber du hast natürlich auch, und das ist ganz wichtig, es gibt auch Soundbars, die wirklich schon höhere Ansprüche erfüllen. Also die wirklich auch schon dann auch teilweise dann ja auch erweiterbar sind. Beispielsweise, du musst dann eben nicht nur vorne bleiben, du hast dann auch Surroundbox, du hast dann auch 5.1.
Da wollte ich gerade drauf hinaus. Also wenn ich jetzt Hartmuts Tipp oder eure Tipps befolge und fange erstmal vielleicht mit einem Stereo-Setup an, erweitere das um einen Subwoofer, dass das alles in sich schon gut klingt, dann bin ich wahrscheinlich nach einem Jahr an dem Punkt, dass ich mir denke, oh, ich würde es ja schon cool finden, wenn das Auto hier jetzt irgendwie durchs Bild fährt, wenn der Ton dann auch
ist mit... Ist wie eine Eisenbahn, Modelleisenbahn. Kannst du immer dran rumbasteln.
Mit nach hinten wandern. Ja. Also wenn ich mir jetzt eine Soundbar kaufe, könnte ich mir dann auch noch was
hinter... Das muss da vorgesehen sein. Also es gibt viele, da kannst du es nachträglich, oder es gibt einige, die sind gleich in dem Set, und es gibt auch einige, da kannst du es nachrüsten. Wichtig ist immer, dass sowas irgendwie vorgesehen sein muss. Also du kannst nicht die Soundbar, die es nicht vorsieht, irgendwie aufschrauben und da dann das ranbauen. Mhm. Das muss schon vorgesehen sein. Da bist du einfach, und da kommen wir dann später definitiv drauf, natürlich mit AV-Receivern ganz häufig wesentlich flexibler, was Aufstellung aufgeht, was das Aufrüsten umgeht, was auch da wieder, wenn ich hinten eine Surround-Box anschließen kann, wird das eine sein, die der Hersteller vorgesehen hat. Da bin ich nicht so wahlfrei, wie wenn ich mit einem AV-Receiver arbeite.
Die würde dann auch per Funk angesteuert werden können?
In der Regel auch per Funk. Das ist ganz, ganz typisch bei Soundbars, weil man eben halt diesen Faktor, dass es wohnzimmertauglich sein soll, dass man möglichst wenig Kabel hat. Das will man da greift man da wieder auf. Und auch da ist es wieder so, das sind Aktivboxen. Ich brauche trotzdem Kabel, und zwar für den Strom. Mhm. Aber es ist natürlich was ganz anderes. Die meisten Leute nervt einfach diese Stolperfallen sozusagen, durchs Wohnzimmer zu legen, von vorne nach hinten zu den Surround-Boxen. Genau. Und du hast das Problem, das ist bei mir zum Beispiel so, an einer Stelle ist bei mir dann auch Eingang, dann musst du halt auch an der Tür vorbei, drüber. Ja. Du kannst es nicht so legen, sonst hast du eine Stolperfalle. Da ist natürlich sowas wie Funk dann ideal. Hat natürlich auch da, ne, das ist, können wir immer drüber diskutieren, muss man sich dann die einzelnen Lösungen immer angucken. Muss natürlich immer schauen, es muss störungsfrei sein, so ein Funk. Und es muss natürlich auch sein, werden die kompletten die Frequenzen übertragen, wie ich sie bekomme, wenn ich sie mit einer Leitung, mit einem Kabel habe.
Wie sieht's denn da mit der Latenz aus?
Die Latenz ist gut. Also der Witz dabei ist ja, du hast ja immer eine Latenz nach hinten. Das ist es ja. Du hast ja eine natürliche, um diesen Surround-Effekt zu haben, gibt's ja immer eine Laufzeitanpassung. Und die haben ja einfach den Vorteil, die haben diese natürliche Laufzeit. Das führt natürlich dazu, und da gebe ich dir recht, es ist irgendwo eine Grenze. Also wenn du davon redest, ich habe einen zig Quadratmeter Raum und der ist langgezogen und das soll jetzt ganz hinten sein, dann kannst du eventuell mal, musst du mal gucken, wo sind die Ecken, was sind so die Grenzen von allem. Ja, also die Einstellbarkeit.
Meine Frage wäre, gleichen die das aus?
Ja, und wird
dann
das
Fernsehbild dann auch dann verzögert ausgegeben? Das ist dann ja dann auch, wenn ich Videospiele spiele, da will ich ja eine möglichst kurze Latenz haben, und wenn ich jetzt da Funklautsprecher habe, die dann nochmal, weiß ich nicht, 20, 30 Millisekunden da drauf.
Ja, aber es ist kein, bei den guten Systemen ist es so, die benutzen zum Beispiel deswegen auch gerne nicht 2,4 Gigahertz, sondern sind im 5 Gigahertz Bereich, weil du da schneller bist. Ne? Also hast dann das ja.
Das ist kein gewöhnliches Bluetooth.
Es ist in der Regel, also es gibt welche über Bluetooth, es gibt welche über WLAN, es gibt proprietäre Systeme, also das gibt eine Menge, aber die wirklich guten Systeme sind so, da kannst du keinen Unterschied zu den AV-Receivern. Okay.
Ich habe mir zwischendrin mal ein bisschen skeptisch geguckt. Das heißt, wir kommen jetzt schon so langsam.
Kann das nachvollziehen? Man sollte immer skeptisch bleiben.
Skeptisch. Wir kommen so langsam so ein bisschen nämlich in den Bereich, wo es um die Wurst geht. Ja. Also sprich in den High-End-Bereich. Ja. Weil ich habe mich jetzt eben allerdings noch gefragt, weil ich dachte, ja, okay, jetzt wird's schon so langsam kompliziert. Laufzeiten ausgleichen und Aber wenn ich mir jetzt ein Soundbar-Setup kaufe, ist das im Prinzip immer noch eine Anfängerlösung, mit der jeder klarkommt.
Ja, ja.
Gibt es noch eine Alternative eigentlich zu Lautsprecher hinten?
Ja, es gibt Projektion. Soundprojektion ist zum Beispiel Yamaha ist da sehr mit bekannt geworden. Also die schicken sozusagen die Strahlen, die Information, die Audioinformation für den hinteren Bereich dann aus und benutzen die Reflexionen in deinem Raum, um die sozusagen an dir vorbei dich so zu irritieren, dass sozusagen der in der Reflexion der Sound dann offensichtlich für deine Ohren von hinten kommt. Ich bin da sehr vorsichtig. Also ja, das kann super funktionieren und das kennen ganz viele vielleicht von den Lesern und Zuhörern, Zuschauern, wenn man so auf so einer Messe wie der IFA ist, dann hast du ganz häufig, dann wirst du in so einen Kubus gesteckt, also in so einen Raum gesteckt und dann machen die das an und denkst du, so, wow, klingt genauso wie meine 5.1-Anlage oder so. Ich höre gar keinen Unterschied. Aber dann muss man einfach mal schauen. Das sind halt ganz häufig so wirklich so, das ist halt so aufgebaut und das ist halt wirklich ein Quadrat oder auf jeden Fall ein Rechteck. Und die Wände sind meistens dann aus Glas und es ist halt alles perfekt dafür vorbereitet. Wir haben schon Leser gehabt, wo ich vorbeigefahren bin, wo es einfach gar nicht möglich war, weil er zum Beispiel auf der einen Seite hatte eine offene Küche und auf der anderen Seite war irgendwie dann Fenster mit dicken Vorhängen. Ja, wie willst du das denn ausgleichen? Also da kommt das
der
eine.
Der Raum ist immer entscheidend.
Der Raum ist super entscheidend und das Witzige ist, wir haben ja, es gibt ja eine zweite Art, da kommen wir bestimmt auch noch drauf, eine zweite Art von Soundprojektion, die ja viel häufiger ist, ist die über die Decke, wenn du Dolby Atmos Sound haben willst, also 3D-Sound von oben. Da ist ja ganz typisch zu sagen, okay, wir schießen jetzt sozusagen das nach oben über die Decke zum Zuhörer, weil hast du ja eben auch das Gefühl, es kommt von oben. Und da ist es ganz so, dass wir hier zum Beispiel das gar nicht bei uns in einem Labor machen können, weil wir haben hier Decken, die gedämpft sind. Da kommt gar nichts mehr an. Also der Effekt ist komplett weg. Die muss ich dann immer nach Hause schleppen. Da ist dann immer der Kollege Hansen auch gerne mal dabei mit seinen. Und dann stellen wir die bei mir auf und dann machen wir das über meine normale Decke.
Okay, also sprich bei Projektionen ist es so, dass die Treiber von den Lautsprechern im Prinzip so ausgerichtet sind, dass irgendwie an die Wand die Schallwelle
das ist eigentlich wie eine Lichtprojektion,
gesendet wird und wird reflektiert.
Genau.
Und ich bilde mir dann ein, dass es von hinten kommt.
Ja, ich persönlich, bei mir ist das Limit immer dann erreicht, wenn da 7.1 steht. Wenn es heißt, du hörst sogar hinter dir was, das hat bei mir so selten funktioniert. Also sowas, ich habe es erlebt, dass selbst bei Vorführung auf der CES es nicht funktioniert hat, obwohl gesagt wurde, die hatten den Raum im Griff und alles und die haben es nicht gebaut.
Und jetzt muss ich ja mal den Spielverderber stellen. Wenn man eigentlich so als Raumakustiker oder aus dem Profibereich kommt, dann will man in erster Linie, dass die Sprache, also aus dem Center verständlich ist und das, was von vorne kommt. Und idealerweise sollte dann auch die Nachhallzeit im Raum, also wenn ich jetzt irgendwie klatsche und dieses Geräusch klingt dann ab, das sollte so bei einer halben Sekunde etwa liegen. Wenn ich jetzt so ein neumodisches Wohnzimmer habe, kahle Wände, irgendwie klarer Beton, kein
Teppich
und so
heißt
weiter,
das.
Clean, ja, da komme ich da auch, weiß ich nicht, 1 bis 2 Sekunden, habe also eine irrwitzig lange Nachhaltzeit.
Also ein Echo wie eine Tropfsteinhöhle.
Und das verwäscht dann den Sound. Und dann würde ich eher sagen, holt euch Raumakustikpaneele. Man kann das auch sehr schön unter die Decke machen, dass ihr wirklich da eine Dämpfung drin habt und macht erstmal einen guten, klaren Sound von vorne, bevor ihr mit irgendwelchen Schallreflexionen von hinten und Gedöns irgendwie anfangt. Wenn ihr eine klare Stimme und so weiter habt, das macht ja 80-90% der Filme überhaupt aus. Das ist schon mehr als die halbe Miete und dann freut ihr euch. Und mit Surround, das ist alles Gimmick, ja. Das und da muss man dann auch sehr tief in die Tasche greifen, damit es dann vernünftig dann irgendwie klingt. Und das kann man nach und nach dann aufrüsten. Das wäre jetzt mein Einwand, wenn es dann gut werden soll, statt sofort, ich will Rumsbums von allen Seiten haben. Das kann man da machen, aber man kommt dann nicht mehr weiter, ja.
Aber okay, also auch schon wieder eine Profilösung. Diese Soundpaneele werden mir sogar oft, ich weiß nicht, wonach ich sonst im Internet suche, aber scheinbar werden mir die ständig überall in irgendwelche Timelines reingespült. Die gibt's auch mittlerweile in günstig und in schick.
Schick vor allen Dingen. Also
so ja, Holzleisten.
Genau, genau. Sofa es gibt, macht. Also es war lange so, dass es aus diesem Bereich kam, zum Beispiel Musiker und sowas ja auch häufig.
Ja.
Und da war es so ein bisschen so, naja, im Studio interessiert es keinen, wie es aussieht. Ne? Die wussten alle, dass es halt so aussehen muss. Und inzwischen gibt es ihn richtig schick. Also es sieht wirklich, wirklich gut aus.
Oder was ich zum Beispiel bei mir habe, das ist eben halt eine abgehängte Decke. Da ist ungefähr so eine Breite.
Ich muss mal sagen, wie viel du zeigst, weil ich glaube, dass jemand, der zuhört,
so,
Schwierigkeiten
also so,
haben wird zu wissen.
Also so 4 Zentimeter dick ungefähr aus einem porösen Material. Ich habe das von Hofer Akustik irgendwie gekauft. Da gibt es die in weiß und man kann die dann von der Decke ungefähr 20 Zentimeter abhängen. Und die sorgen dann dafür, dass eben halt keine Reflexion über die Decke kommt. Das geht jetzt bei so einer Soundbar, die eben halt die Decke als Reflexionfläche nimmt, geht das nicht. Aber es sorgt
kontraproduktiv
dafür, wenn man Deckenlautsprecher hat, dann kommt tatsächlich nur der Ton, der von der Decke kommen soll, von oben. Weil sonst habe ich das Problem, dass auch der Ton, der von unten, von meinen unteren Lautsprechern in den Raum reingestrahlt wird, auch nach oben abgestrahlt wird. Mhm. Und das verwäscht dann wieder den Höheneffekt. Häufig sagen ja Leute, ja, ich habe jetzt Deckenlautsprecher oder irgendwie diese Reflexion, aber es kommt gar nichts von oben oder es kommt alles von oben. Ich kann gar nicht den Hubschrauber oder was da sonst irgendwie kreist, kann ich genau lokalisieren. Das hängt genau damit zusammen, wenn eben halt da zu viel Reflexionen dann da sind und auch die Sprachwahrscheinlichkeit kann man mit so einem, das nennt sich Deckensegel, wirklich sehr, sehr gut verbessern.
Okay. Ich habe zu den Soundbars jetzt noch eine letzte Frage, weil jetzt bin ich so langsam ein bisschen neugierig auf dein Setup, weil dir scheint's richtig
abzugehen. Ich habe auch keine Soundbar, hallo?
Dein Heimkino kenne ich ja, beeindruckender Klang tatsächlich. Wir sind jetzt schon bei sehr vielen Lautsprechern und da frage ich mich ja, ich habe ja, hab ja immer noch nicht, ich kenne ja die Bilder von diesen riesigen AV-Receivern, mit 10 Millionen Anschlüssen an der Rückseite. Hm. Das habe ich ja alles gar nicht. Wie zum Geier schließe ich denn so eine Soundbar überhaupt an? Ist das mehr oder weniger Plug-and-Play für einen Anfänger?
Ja, das ist viel Plug-and-Play, aber du hast schon bei den, also es ist witzig, dass gerade bei den teureren Soundbars dann auch die Anzahl der Anschlüsse steigt. Also definitiv tut's das. Bei den großen hast du halt teilweise 3-4 Eingänge dann durchaus. Aber das Wichtigste ist halt, du hast halt im HDMI-Standard so ein Audio Return Channel, ARC. Mhm. Das heißt, der Ton, der vom Fernseher kommt, wird dadurch, dass du den per HDMI an den Fernseher angeschlossen hast, die Soundbar, wird auch dieser Ton rückwärts sozusagen zurückgegeben. Das ist super wichtig. Deswegen, weil wir heutzutage mit den Smart TVs immer häufiger das haben, dass TV-Apps auf den von Disney Plus, von Netflix oder was auch immer laufen auf den Fernsehern und diese Fernseher dann eben halt auf diesem Weg das zurückgeben können. Wichtig ist da, dass es da zwei Varianten gibt. Das ARC ist das alte, das war eigentlich gar nicht vorgesehen für Dolby Atmos. Also LG und andere haben es dann irgendwann einfach gemacht, weil sie gesagt haben, die Bandbreite reicht da. Das ist so ein bisschen so wie so ein versteckter, ja, wie soll man sagen, man kennt das SPDIF, also dieser normale Digitalausgang, der ist ja nur nachgebildet worden. Jetzt gibt's EARC, EARC, und das ist diese Extended-Version. Und die Extended-Version hat vor allen Dingen den großen Vorteil, dass ich da auch besser Bandbreiten übertragen kann, also mehr Möglichkeiten habe, auch verlustfrei oder weniger stark komprimierte Formate zu nutzen. Und was auch ganz schön ist, ich habe dann mehr Möglichkeiten, wenn ich jetzt sage, oh Mann, ich habe jetzt drei Anschlüsse bei meiner Soundbar, aber ich habe jetzt gar nichts mehr frei. Du kannst dann auch die Anschlüsse deines Fernsehers benutzen und dann sozusagen das auf den anderen Weg auch machen. Also du kannst dann sagen, hier, ich packe jetzt an den HDMI-Eingang, packe ich meinetwegen einen Zuspieler ran, das Bild kommt dann da drauf, aber der Fernseher liefert trotzdem dieses, von dem, der den Ton dazu dann trotzdem an die Soundbar. Also dadurch hast du mehr Anschlüsse. Aber wir reden hier darüber, das ist immer eine Anspruchgeschichte. Aus beruflichen Gründen habe ich sehr viele Zuspieler. Bei mir sind 7 Zuspieler am AV-Receiver ein bisschen wenig. Mhm. Dementsprechend es so, dass es in der Soundbar dann tatsächlich bei einigen schon ein bisschen knapp werden kann. Da muss man immer mal gucken.
Habe ich mich gerade gefragt. Also das normale Setup wäre, ich stelle mir die Soundbar unter den Fernseher, schließe sie mit dem HDMI-Kabel an den Fernseher an und wenn ich jetzt, was weiß ich, noch eine PlayStation habe, stecke ich die in den HDMI-Eingang der Soundbar. Und dann macht die den Ton und gibt das Bild zum Fernseher. Und wenn ich Netflix oder Disney Plus auf der nativen Smart-TV-App gucke, dann geht das Audiosignal rückwärts aus dem Fernseher sogar raus in die Soundbar. So,
genau.
Also so, okay.
Genau. Und die Konsolen kann man auch manchmal direkt an den Fernseher anschließen. Da kommt es immer drauf an. Da gibt es ja einige besondere Modi. Wenn man jetzt online kompetitiv spielen will, dann braucht man sehr kurze Latenzen. Da muss ich die Konsole eben halt dann direkt an den Fernseher anschließen.
Genau, und dann gibt der Fernseher über diesen Audio-Return-Channel, egal, also EARC oder ARC, das an die Soundbar. Dann kriegt die halt praktisch nur den Ton, aber ist ja nicht
aber schlimm. Jetzt so langsam erschließt sich mir, glaube ich, warum man aber dann vielleicht doch keine Soundbar, sondern AV-Receiver haben möchte, weil ich bin jetzt schon an dem Punkt, wo ich einige Zuspieler habe. Ich habe jetzt meinen Chromecast-Stick, dann habe ich noch einen Fire-TV-Stick, dann habe ich eine Spielkonsole und ich habe einen Satellitenreceiver. Das heißt, ich habe ja schon 4 Geräte, die ich irgendwie anschließen und deren Ton.
Das sind Schaltzentralen. AV-Receiver sind natürlich erstmal Schaltzentralen und sie sind natürlich, das muss man auch einfach sagen, also es gibt, für mich sind 3 Punkte. Es sind Schaltzentralen, Es ist so, dass du in der Regel mehr Formate kriegst, die du nicht über jede Soundbar bekommst. Es gibt Soundbars, die auch alle möglichen DTS-X und MPEG und was weiß ich was können. Aber du hast es halt häufiger mit neuen Formaten in AV-Receivern. Und dann hast du halt das Dritte, was wir ja auch schon vorher angesprochen haben, ist, dass du halt die Flexibilität hast, was den Aufbau mit den Lautsprechern angeht. Und das ist für mich persönlich eigentlich fast der wichtigste Punkt. Denn wie Hartmut das schon gesagt hat, die wenigsten, und so war es bei mir am Anfang auch, starten mit, und ich kaufe mir jetzt ein komplettes Set. So, jetzt kaufe ich mir 5.1 und dann kaufe ich mir noch 4 Boxen für die Decke und was weiß ich was. So dass die meisten fangen dann an und sagen, okay, das Budget ist so und so, ich fange vielleicht mit Stereo an oder ich fange vielleicht damit an. Oder ich habe zuerst vielleicht 4.0 und habe dann Center dazu oder. Und du kannst auch sagen, okay, ich habe jetzt erstmal die schlechteren Sachen genommen, die Regallautsprecher, aber weißt du was, die wandern jetzt als Surround-Lautsprecher nach hinten und dafür hole ich mir bessere Stadtlautsprecher vorne. Also solche Kombinationsmöglichkeiten, wenn die akustisch miteinander so gut zusammenpassen, die Boxen, hast du da viel mehr, als du jemals bei einer Soundbar haben wirst.
Okay, das und heißt, dann mach du ruhig erst. Genau, wenn man diesen Weg wählt, also ich fange ja erstmal nur mit 2 Lautsprechern vorne an und kaufe mir dann Lautsprecher nach. Ich habe vielleicht noch irgendwie eine alte Stereoanlage oder noch von den Kindern irgendwie so kleine Lautsprecher. Die kann man auch alle zu einem Heimkino-Set zusammenstellen, nur die haben eben halt alle unterschiedliche akustische Eigenschaften und da wird dann spielentscheidend die sogenannte Raumkorrektur, also dass man das Ganze dann einmisst. Ich kenne es bei AV-Receivern, du kennst dich mit Soundbars irgendwie aus. Wie sind da die Einmessprogramme, dass sich da dann auch solche, ich sage jetzt mal schlechteren, noch übrig gebliebenen Lautsprecher
hinten... In der Regel hast du bei Soundbars nicht die Möglichkeit. Da hat man keine Raumkorrektur. Na doch, du hast eine Raumkorrektur, aber du hast keine freie Wahl der Surround-Lautsprecher. Ah, okay. Die kommen ja immer, sind ja ihre eigenen Surround-Lautsprecher. Also Abstimmung untereinander, die ist ja ab Werk. Die ist ja, okay. Was die ja machen, ist eine Laufzeitkorrektur und vielleicht nochmal gucken, wo Hals bei dir ein bisschen.
Also, das ist nur eine minimale Raumkorrektur. Weil da machen AV-Receiver, wenn man dann in die etwas höheren Preisregionen geht, die machen da eine Menge und die sind da eigentlich dann spielentscheidend. Also, da habe ich mich ja auch sehr mit auseinandergesetzt und ich kann bei mir quasi jeden Lautsprecher dran anschließen, der wird eingemessen und dann klingt der genauso wie die anderen Lautsprecher eben halt auch und so soll's dann auch letztlich dann sein, wenn ein Auto irgendwie vorbeifährt oder irgendein Klangobjekt irgendwie durch den Raum fliegt, dass das nicht anders klingt, je nachdem, wo es eben halt gerade sich aufhält. Jetzt
in der Mitte ist es eine Vespa dann. Und dann rechts geht es dann weiter als Auto.
Ja Ferrari, ja, Vespa, Golf.
Genau, wenn die hinteren nichts taugen, wenn der vorne fährt ein Panzer los, weil im Westen nichts Neues und hinten kommt ein Trabi an, akustisch ist nicht schön.
Ja.
Stichwort einmessen, genau. Jetzt sind wir nämlich schon an dem eigentlich heiklen Punkt. Nico hatte das ja vorhin bei der Projektion schon angedeutet. Jeder Raum ist anders. Dann hat man Vorhänge. Dann ist vielleicht links vom Sofa sehr viel weite Fläche. Also ich höre so ein bisschen raus, jetzt irgendwie einen guten AV-Receiver von Denon, Yamaha oder Marantz kaufen und irgendwie vier gute Lautsprecher und einen Subwoofer in der Mitte knallen, einschalten und los geht's. Reicht alleine nicht. Da muss, also je besser die Anlage wahrscheinlich, desto mehr muss die auf den Raum und seine Gegebenheiten abgestimmt werden.
Also, wie mache ich das? Du hast eben gerade verschiedene Marken genannt. Die Marken sind eigentlich gar nicht entscheidend, sondern man sollte immer bei dem AV-Receiver reingucken, welches Raumeinmesssystem verwendet denn dieser AV-Receiver. Da gibt es also seit Jahren ist der Odyssey, war immer sehr, sehr weit verbreitet und jetzt in den letzten Jahren ist ein neues System auf den Markt gekommen, nennt sich Dirac Live. Da muss man bei einigen Modellen muss man das als Zusatzlizenz dazu kaufen und da findet dann die Einmessung, ich brauche auch noch ein separates Mikrofon und die Software, die das Ganze einmisst, läuft bei mir auf dem Rechner, auf einem Mac oder auf dem PC. Die unterhält sich dann mit dem AV-Receiver, macht die Einmessung, die Berechnung und schickt dann die ganzen Daten an den AV-Receiver, der dann die Lautsprecher entsprechend ansteuert. Die Rack hat den Vorteil, dass nicht nur der Frequenzgang ausgebügelt wird. Selbst wenn ich sehr lineare Lautsprecher habe, egal in welchen Raum ich die reinstelle, kriege ich immer Wellen, je nachdem, wo die stehen und wie die Reflexionen und so weiter sind. Das wird erstmal.
Also das heißt, in dem Aufbau will man die Reflexion, die wir bei den Projektionslautsprechern eben erwähnt hatten, gerade nicht haben.
Ja, die hast du immer. Du hast immer Reflexion und dadurch verändert sich der Frequenzgang deines Lautsprechers. Deswegen klingt jeder Lautsprecher in jedem Raum auch anders. So, und das kann auch Odyssey, kann das relativ gut ausgleichen. Wenn ich jetzt aber zusammengewürfelte Lautsprecher-Setups habe, also die noch übrig geblieben sind von irgendwelchen Stereoanlagen. Da muss ich auch das Timing der Lautsprecher irgendwie ansprechen, weil die vielleicht unterschiedliche Weichen haben, die unterschiedlich den Sound verzögern. Und diese Timing-Angleichung, das macht auch Dirac Live. Und der Test ist dann immer, es wird dann ja mit so Sinus-Sweeps eingemessen und dann wird da so eine Filterkurve draufgelegt. Und am Ende kann ich mir dann bei den meisten AV-Receivern dann so rosa Rauschen dann auf jeden Lautsprecher dann mal geben. Setze ich mir an meinen Hörplatz, schalt die Lautsprecher alle durch, dann muss jeder Lautsprecher gleich laut klingen. Mhm. Aber auch das Rauschen sollte aus jedem Lautsprecher sollte die gleiche Färbung, also den gleichen Klang haben. Und wenn das gegeben ist, dann sind alle Lautsprecher gut eingemessen. Also wenn das Rauschen immer gleich laut klingt und auch die gleiche Klangcharakteristik eben halt hat. Und wenn das nicht der Fall ist nach der automatischen Einmessung, dann muss ich eben halt nochmal ein bisschen manuell nachfummeln. Das kann man bei Yamaha, kann man da sehr, sehr viel einzeln einstellen. Wenn man jetzt Odyssey oder Dirac Live hat, da kann man dann die sogenannten Zielkurven da nur einpassen. Da macht die Automatik dann das meiste. Und wo es dann ganz, ganz schwierig wird, das ist immer der Bassbereich. Das ist auch im Profibereich immer die Achillesferse, sage ich mal. Und da kann man sehr, sehr tief in die Tasche greifen. Also es gibt Profisysteme dann für richtige Heimkinos, wo dann die AV-Receiver den Gegenwert von einem Kleinwagen kosten. Jetzt irgendwie von Storm Audio oder Trinov. Die arbeiten dann auch mit Subwoofer Arrays, wo dann die einen Subwoofer an der Rückwand den Bass dann von der Vorderseite auffangen, damit der nicht im Raum irgendwie rumwabert. Aber ich habe sonst immer das Problem, dass ich, wenn ich einen rechteckigen Raum habe, stehende Wellen habe. Das heißt, kann jeder auch mal ausprobieren, wenn er in der Mitte vom Raum steht und richtig Bass gibt mit irgendwie einem Techno-Stück, dann hört er relativ wenig. Und dann geht er mal in die Raumecke und der hört dann nur noch umf, 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 umf. Mhm. Und das ist auch das, was ich von meinem Nachbar höre, wenn ich irgendwie da drunter oder da drüber wohne. Das ist immer dieses Umf, Umf, Umf. Das staut sich an den Ecken und an den Wänden und geht dann über den Körperschall in die nächste Wohnung. Und wenn ich das verhindern will, dann habe ich mit einem Subwoofer alleine relativ schlechte Karten, sondern da ist es besser, wenn ich eben halt zwei Subwoofer irgendwie verhindern, die selber, wo jeder nicht so viel Energie ausgibt, die sich dann aber ausgleichen und diese stehenden Wellen eben halt nicht unbedingt anregen, sondern habe ich eben halt einen gleichmäßigeren Level im Raum, aber an den Wänden wird es dann eben halt nicht lauter und kann dann nicht über die Wand dann zum Nachbarn dann hinwandern. Ja, also die Raummoden werden nicht so stark angeregt, wenn ich zwei oder sogar vier Subwoofer im Raum habe. Das heißt, bei hellhörigen Wohnungen, ich wohne in so einem Altbauwohnung, wo die Wände sehr, sehr dünn sind. Also ich kann hören, wenn meine Nachbarn telefonieren. Mhm. Und da ist die Lösung, mehrere Subwoofer, die auf einem geringeren Pegel dann laufen, dann habe ich einen gleichmäßigen Bass im ganzen Raum, ohne dass beim Nachbarn irgendwie aus dem Bett fällt.
Das klingt erstmal wirklich völlig unintuitiv, dass du jetzt sagst, irgendwie, ja, stellt euch mehr als einen Subwoofer rein, dafür wird es für die Nachbarn leiser und erträglicher.
Auf jeden Fall. Ja.
Aber es ist ja tatsächlich so, ne? Also Schallwellen sind ja nun mal Wellen und je tiefer der Ton ist, desto langwelliger wird es dann.
Genau, im Bassbereich habe ich teilweise Unterschied von 20 Dezibel. Also kann jeder das heißt, mal an seinem AV-Receiver ausprobieren, was passiert, wenn ich 20 dB irgendwie aufdrehe. Das sind irrwitzige Unterschiede und die muss ich durch eine Raumkorrektur oder durch mehrere Subwoofer ausgleichen. Ich kann versuchen, das Ganze passiv zu machen. Das macht man in Tonstudios. Da habe ich dann so manndicke Steinwolletonnen dann in der Ecke dann stehen. Aber das will keiner im Wohnzimmer.
Nee, eher nicht.
Das heißt also, passiv kommst du tiefen Basswellen nicht bei. Es gibt teure Lösungen von aktiven Bassfallen. Die kosten aber pro Stück 2.500 Euro. Und ich brauche zwei davon.
Weil
die dann mit dem Mikrofon gucken, wann kommt die Basswelle und dann eben halt gegenschwingen. Und es gibt ganz neue Systeme, die dann dieses Gegenschwingen bei teuren Receivern von Dirac, das nennt sich dann, glaube ich, Active Room Treatment Art, kann man bei einigen dann auch dazu kaufen, die schwingen dann auch dagegen. Das ist aber sehr, sehr aufwendig. Mhm. Und was Dirac jetzt neu macht, um eben halt die Pegel runterzufahren, das nennt sich Bass Control, muss man auch wieder dazu kaufen, lohnt sich aber erst, wenn man mehrere Subwoofer hat, weil da müssen die Phasen abgestimmt werden und auch der Frequenzgang. Also da wird es dann wirklich aufwendig und sehr teuer.
Okay, aber die kleine Lösung scheint ja zu sein. Ich war jetzt erstmal von den 20 Dezibel ziemlich erstaunt. Das ist schon relativ große Differenz im Schalldruck. Das heißt, es kann wirklich sein, wenn jetzt mein Subwoofer irgendwie so steht, dass mein Sofa jetzt gerade irgendwie in so einer Nulllinie oder wie ist der Fachausdruck, in einem Nulldurchgang sich mein Sofa befindet. Das heißt, da kann sich der Bass ganz leise und schwach anhören und an den
Wänden. Aber deine Nachbarn wissen 100%, dass er da ist.
Und an den Wänden wackeln schon die Bilder. Okay.
Bei den bestimmten Frequenzen, die kann man auch ausrechnen, das hängt immer von der Raumgeometrie, von dem Abstand der Wänden ab, bei welcher Frequenz sich da eine stehende Welle dann ausbildet.
Okay, genau.
Das heißt, und da habe ich dann ein Loch und dann denke ich, ja, ich habe hier ja irgendwie keinen Bass, ich muss noch lauter aufdrehen. Ja?
Warum beschweren die Arschlöcher nebenan
genau,
sich, ne?
Genau. Das ist das grundlegende Problem und deswegen Subwoofer sollten dann auch nicht, die machen ja keinen Stereoton. Da kommt auch, wenn ich 4 Subwoofer aufstelle, das ist immer der gleiche Monoton. Er wird aber gleichmäßiger im Raum verteilt und deswegen
kann ich sie leiser machen einfach dann, ne?
Ich kann sie dann leiser machen. Es wird immer ja über die Zielkurve sozusagen eingestellt, wie dann der Übergang von den normalen Lautsprechern zum Subwoofer dann ist. Und ich sollte sie dann so einstellen, dass ich sie nicht in die Raumecke stelle, weil da wird es nochmal verstärkt, sondern genau in die Mitte zum Beispiel ist ein guter Ort. Und dann gegenüber, da gibt es verschiedene Studien, hat Harman Kardon auch gemacht, wird alles im Artikel beschrieben, ist auch eine Zeichnung mit dabei, wo man die aufstellen kann. Und dann kann man mit einem Messmikrofon beigehen und wenn der eigene, die eigene Soundbar oder der eigene AV-Receiver das eben halt nicht kann, mehrere Subwoofer anstellen, da gibt's von der Firma Mini-DSP, gibt's so kleine Kästchen, die kann man dazwischen schalten und die kann ich dann programmieren. Da wird's dann kompliziert, muss man auch sehr viel messen, ist auch im Artikel beschrieben, aber wer tüfteln will, wir sind ja in einer Nerd-Zeitung, der kann sich da wirklich austoben.
Du hast das Nerdistan-Logo bei deinem Artikel einfach verdient.
Ja.
Ist es drauf?
Ja, natürlich ist es drauf. Ist mir vorhin aufgefallen, als es geblättert
hat. Und bei Direct Live Bass Control macht das eben halt eine Automatik. Dafür muss ich dann eben halt Geld in die Hand nehmen. Ich glaube, die Lizenz kostet irgendwie 500 Euro extra. Dann macht es eben halt die Automatik und ich muss nicht 3-4 Wochenenden da irgendwie mit einem Messmikrofon dann mir einen Wolf messen. Ja.
Das ist ganz spannend. Ich finde, das ist vielleicht 2 Sachen nochmal ganz kurz zurück. Also zum einen, Odyssey gibt es in verschiedenen Ausführungen, da muss man nochmal schauen. Ne? Es gibt welche, da ist es eine einfache Ausführung. Das ist zum Beispiel bei den und Amaranz der kleineren Dinger. Es ist dann nicht immer die gleiche, ne? Nur weil der gleiche Hersteller das macht.
Ja.
Und auch, du hast es nachher implizit gesagt, ich sag's nochmal explizit, Yamaha hat auch ein eigenes System für sich selber.
Das haben wir auch verglichen.
YP, schieß mich tot, genau, ein ganz eigenartiges
Abkürzung. YPAO nennt sich das.
Natürlich,
das ist auch sehr aufwendig. Da ist die automatische Einmessung nicht ganz so perfekt. Da muss ich dann manuell ran und einzelne Filter dann nachjustieren. Ist dann auch sehr aufwendig. Die haben eben halt eine Eigenentwicklung gemacht. Das geht da, ist dann auch okay. Die Rack ist in der Automatik noch irgendwie ein bisschen besser und bei Odyssey ist es dann die Ausbaustufe, ich glaube XT32 nennt sich dann, was dann bessere AV-Receiver hat. Also da auch nochmal in den Artikel gucken und da gucken, welcher AV-Receiver unterstützt denn das? Das gibt es verschiedene Hersteller und die Herstellermarke ist dann gar nicht so spielentscheidend, sondern welches Raumeinmesssystem habe ich denn in meinem AV-Receiver?
Wichtig ist an der Stelle, ne, um das nochmal klar zu machen, ich bin so der Fußnotenmann gerade. um das nochmal klar zu machen, jeder AV-Receiver hat eine Einmessung und die muss man auch benutzen.
Ja,
also es ist nicht so, dass du, hey, ich will kein Dirac oder hey, ich brauche das und das nicht und mir ist das mir egal. Egal. Erstmal, man muss das immer machen, weil ansonsten funktioniert es nicht. Also diese Systeme kannst du nicht manuell mehr mit deinem Kopf irgendwie anmessen. Das kannst du vergessen. Also das ist ganz wichtig und ganz interessant ist, finde ich, immer, dass es ursprünglich aus diesem, das weißt du auch, diese ganzen Einmesssysteme, die wir heute als Konsumenten haben, eigentlich immer sehr aus diesem amerikanischen Customer-Bereich kam. Also es waren eigentlich früher mal Firmen, die wo irgendwelche, die zu Freaks sozusagen, zu Menschen mit Geld, wollen wir ehrlich sein, vorbeigegangen sind und für die das eingemessen haben. Und ich habe tatsächlich nämlich auch sowas gehabt. Ich hatte nämlich so eine Odyssey, gab es eine Ausbaustufe bei Gedenon, die konnte ich damals nahezu kaufen.
Ja.
Da musste ich aber tatsächlich mich dann da offiziell als Custom, Experte anmelden.
Ja.
Hast du dann irgendwie auf so, das war nicht illegal oder so, aber hast du dann irgendwie mit nur einem Messmikrofon und einer Lizenz für den einzelnen AV-Receiver, weil diese Lizenzen sind häufig an das Gerät gebunden, auch ein wichtiger Punkt.
Ist immer noch so,
genau, dann hast du halt irgendwie ein paar hundert Euro bezahlt, damit du das besser einmessen konntest als das.
Ja.
Und es ist halt immer ganz interessant, wenn du es eingeschlossen hast, ist dann teilweise du kannst dann richtig sehen, wie diese Software von den AV-Receivern abgeschaltet wird intern und er sozusagen sich komplett in die Hand von dem Laptop und dessen Software gibt. Also das finde ich teilweise sehr spannend und es zeigt halt, dass wir so ein bisschen raus sind aus dieser Nummer, ich lasse jemanden kommen und der macht das dann für mich, mehr hin zu der Sache, ich als Konsument, wenn ich daran Bock habe, wenn ich mich dafür interessiere, wenn ich mich einlese, wie zum Beispiel mit dem Artikel von Hartmut, dass ich es halt dann heute selber machen kann und dass ich auch, wenn sich mein Raum verändert, ich habe zum Beispiel irgendwas Neues, ich habe den umgebaut, ich habe irgendwie neues Sofa, was auch immer.
Palme in der Ecke.
Dass ich eben auch mal, wenn es mir nicht gefällt, nachjustieren kann und dafür nicht extra jemanden holen muss, der dann sozusagen wieder für teures Geld. Das kann sich also auf Dauer dann rechnen, eben dass du sagst, ich habe die und die Euro mehr bezahlt, hast aber eben dafür eine Bandbreite von Werkzeugen und Tools, die du für deinen vielleicht schwierigen Raum benutzen kannst. Mhm. Und zwar so häufig du willst und experimentell. Du hast auch häufig, ich weiß nicht, wie es jetzt bei deinen war, aber bei meinem war es dann so, ich konnte auch so verschiedene Varianten dann ausprobieren und dann willst du sagen, wählen, was ist, das ist optimiert dafür, das ist optimiert dafür, das ist optimiert dafür. Das finde ich halt auch ganz spannend, dass man sieht, was eigentlich gar genau gemessen wird.
Hm. Und die Frage ist ja immer, ich habe ein gewisses Budget, wie viel stelle ich jetzt ab für die Lautsprecher, wie viel für den AV-Receiver?
Ich wollte gerade
für die Raumakustik. Und da würde ich sagen, also die Lautsprecher sollten nicht scheppern. Ja, und eigentlich ganz gute, stabile kriegt man so im Bereich 250, 300 Euro das Stück. Mhm. Ich muss da jetzt nicht noch mehr investieren, wenn ich nur einen kleinen AV-Receiver habe. Ich würde sagen, dann eher mehr Geld in den AV-Receiver stecken, dass ich dann die bessere Einmesssoftware habe. Das bringt mir akustisch deutlich mehr, als wenn ich jetzt einen alten AV-Receiver habe, der nur, ich sag mal, die kleine Odyssey-Version habe, dann hole ich mir da aber die 1.000-Euro-Lautsprecher, das Stück. Das ist dann, also, das
wäre, Verhältnis bleiben.
Das wäre eine falsche Umverteilung. Und es kann auch sein, je nach Raum, dass ein wirklich großer, teurer Lautsprecher, der hat dann eine unheimliche Bandbreite, dass die hohen Frequenzen dann in alle Seiten hingestrahlt werden. Der kann das den Raum dann auch überstrahlen. Also größer und teurer im Lautsprecher ist je nach Raum nicht immer besser. Mhm. Da dann auch zum Fachhändler gehen, sich beraten lassen. In den Artikeln haben wir so ein paar Sachen irgendwie dazu geschrieben. Aber das wäre so die Verteilung. Also man kriegt bei Lautsprechern, wie gesagt, für 200-300 Euro auch im Profi Bereich kriegt man wirklich inzwischen technisch sehr gute Modelle. Da muss man gar nicht gucken, so welche Klangcharakteristik haben die denn jetzt, sondern das stellt man dann alles per Software heutzutage dann ein und die besseren Einmessprogramme machen das inzwischen auch richtig gut.
Ich höre so ein bisschen raus. Einmessen tatsächlich sehr wichtig. Ich komme ja hier bei uns ursprünglich aus dem visuellen Bereich, ne? Also ich habe früher, als die Fernseher noch nicht so gut waren, wie sie es heute sind, wie viele Fernseher und Beamer wir ISF kalibriert haben.
Ja, das damit, ist die damit Sache.
Hauttöne
das ist
natürlich
witzig,
aussehen.
Dass die Leute aber beim Kalibrieren heute ganz klar da sagen, ja, das ist ein Unterschied, ob es kalibriert ist oder nicht. Mhm. Während viele sagen, wow, Ton, ne?
So, ja, genau.
Klingt.
Ich hör doch, ist doch laut.
Ist
doch, ne?
So laut.
Mhm. Ja. Klimpert. Und das ist tatsächlich, weil das nervt wirklich wie die Sau. Wenn du da halt sitzt und alles kommt, irgendwie da hat so ein Linksdrei beispielsweise, dass du denkst irgendwie, aber der steht doch da rechts im Bild, wieso, ja, höre ich die Stimme, ja, von links jetzt ein bisschen lauter? Das nervt wirklich furchtbar. Also deswegen, ganz, ganz wichtiger Tipp von dir, Hartmut, oder von dir, so zur Not mit dem Billo-Mikro vom AV-Receiver einmessen und wenn man es richtig geil haben will, halt nochmal ein extra
man
Mikro
kann sich
kaufen.
Immer steigern. Das ist wie gesagt, das ist ja. Die Modelleisenbahnwerk, da genau. Ist eine Menge drin.
Genau. Womit wir so ein bisschen bei so einer kleinen Zusammenfassung sind. Also Fernseher kaufen und er klingt einfach nur richtig grottenschlecht und ich will maximal 500 Euro ausgeben, kann ich es erstmal mit einer Soundbar versuchen. Aber im Prinzip eigentlich, weil es ein schönes Thema ist, es macht Spaß, sich da rein zu nörden. Lieber einen AV-Receiver kaufen und dann peu à peu aufstocken und sich ins Thema einarbeiten, oder?
Genau, oder AV-Receiver, der mehr Anschlussmöglichkeiten hat und ich fange erstmal nur mit meinen alten Stereo-Lautsprechern an und hol mir dann Center, hol mir dann die Rücklautsprecher, am Ende dann oder Subwoofer vielleicht ein, wenn ich zwei anschließen kann, umso besser und dann am Ende dann die Deckenlautsprecher. Also an der Decke passiert auch in ganz vielen Filmen relativ wenig, muss ich sagen. Oder wenn man Netflix guckt, die haben ja auch Atmos inzwischen, aber an der Decke kommt da nicht so viel raus. Es gibt ein paar Vorzeigefilme, wo ganz, ganz viel irgendwie dann noch an der Decke passiert. Bei Spielen ist es noch stärker. Da gibt es auch nur wenige Vorzeigespiele, wo überhaupt bei der Decke eine Menge los ist. Also dann eher ein bisschen mehr Geld in die, vor allen Dingen in den Center, in die vorderen Lautsprecherbereiche reinstellen. Hinten und oben ist dann eher erst zweitrangig. Und wenn man nach und nach aufrüsten will, ja, von vorne nach hinten und von unten nach oben gehen.
So. Okay, vorletzte Frage. Kann man denn pauschal eine grobe Hausnummer geben, ab was man wo ausgeben muss, um was halbwegs Vernünftiges zu haben? Von mir ist nur 5.1, lassen wir 3D-Audio mal außen vor.
Also ich würde sagen, bis 1.000 Euro bleibt irgendwie nur bei Stereo.
Ja.
Wenn man die hinteren dazu macht, 1.000 Euro dazu. Und wenn man eine vernünftige Atmos-Setup haben will, ist man schon jenseits der 2.000 Euro, eher bei 3.000 bis 4.000 Euro.
Genau, das Problem ist ja, du, das ist ja so, dass diese Aufrüstmöglichkeiten bei normalen AV-Receivern von Stereo zu 5.1 also überhaupt kein Problem sind. Mhm, ja. Aber du findest halt nicht mal eben bei jedem AV-Receiver eine Aufrüstmöglichkeit nach zu
ja, 3D-Sound. Also Atmos könnte man da jetzt nicht nehmen.
Genau, also ja. das ist das Problem. Ne? Du brauchst in dem Moment, das steigen ja, zum einen müssen die Codecs drin sein. Das heißt, du musst die Codecs haben, die für die natürlich die Hersteller auch Lizenzgebühren zahlen müssen. Also es ist definitiv so, dass Dolby da auch Geld für sehen möchte. Aber auf der anderen Seite musst du natürlich auch die Endstufen, die Verstärkerzüge drin haben, dann, wenn du wirklich sagst, ich will das alles an diesen einen Vollverstärker schließen. Oder du müsstest dann halt irgendwelche haben mit Vorverstärkerausgang und da dann wiederum einzelne Monoblöcke, Endstufen, was auch immer, eine Mehrkanal-Endstufe heranschließen. Aber das ist eine Sache, da geht es halt sehr schnell, also da explodiert so ein bisschen das. Weil es geht eben nicht darum zu sagen, hey, dann nehme ich einfach 2 oder 4 Boxen, die einfach mehr unter der Decke hängen, sondern dann rede ich über einen komplett anderen AV-Receiver. Ne?
Okay. Super. Letzte Frage ist gemein. Ihr dürft auch einen Joker nehmen, wenn ihr nicht wollt. Wie teuer sind eure Anlagen?
Gut. Muss ich ausrechnen.
Okay, dann.
Keine Chance.
Also ich habe 2,5, also komplett mit Zuspielern.
Nee. Also jetzt wirklich nur der AV-Receiver und die Boxen.
Also ich habe eine 5.4.4 Anlage. Und dann kannst du ja ausrechnen, das sind dann 13 Lautsprecher. Die oberen kosten unter 100 Euro, also Deckenlautsprecher kann man ganz billige irgendwie nehmen. Das sind 150, also ich schätze mal so im Bereich um die 4.000 Euro.
Ich hätte mit mehr geschätzt, okay.
Würde ich jetzt schätzen so.
Ja. Okay, da hätte ich jetzt mit viel mehr geschätzt. Okay,
ich habe eine 5.1.4 Anlage, ich habe auch eben schnell mal ausgerechnet und ich glaube, ich komme so auf Minimum 12.000 Euro.
What the?
Ja, ich habe einen Standlautsprecher, große Standlautsprecher von Nubert. Da kostet einer schon über 1.500. Ja,
ich habe die kleinen von Nubert für 300 Euro genommen. Und meine Subwoofer kosten auch pro Stück nur 300 Euro. Von KRK habe ich die genommen. Die können eben halt mit XLR-Kabeln verkabelt werden. Davon dann 4 Stück. Und das sind dann, da sind wir, wo waren wir jetzt? 5x3 sind 1.500. Dann die sind wir bei 3.000. Ja, ich bin doch bei wahrscheinlich 5.000 bis 6.000. Ja.
Okay, ich sage jetzt.
Man denkt da nicht mehr drüber nach, sonst wird das zu schnell.
Aber auch bei mir so.
Über Jahre
genau,
dann
das ist also genau. Das ist
in jedem
so.
Jahr vielleicht dann. Ja.
Genau, deswegen.
Genau, das ist meine zweite Komplettanlage. Vorher hatte ich eine 7.1 Anlage, da wo praktisch die Hauptlautsprecher waren, war ein Teufelset, THX-Set. Ja. Und natürlich, als ich umgezogen bin, hatte ich die Teufeldinger dann da bei mir erstmal und einen AV-Receiver dazu, 9. Und dann habe ich die Stück für Stück umgehäselt. Also ich hatte auch ganz am Anfang als Student nochmal ganz andere Boxen. Das ist wirklich gewachsen und das ist auch das zweite Set unter der Decke an Boxen, die jetzt einfach mir besser gefallen klanglich. Und weil die einfach, ich habe sehr, sehr schwierige, problematische Decken, die lassen sich so reinschieben in so ein Halterungssystem. Ja. Deswegen war es für mich fast wichtiger als erklärt.
Es war auch jetzt gemein von mir tatsächlich, aber ich mach's so, wie du es gesagt hast.
Das letzte große Update war wirklich diese Dirac-Software. Da war ich also sehr erstaunt, was die nochmal rausgeholt hat. So, die konnte man als Software-Update für die Denon-Receiver irgendwie kaufen. Und da war ich sehr, sehr erstaunt, wie viel das auf die Räumlichkeit irgendwie dann noch reingetragen hat.
Wobei die Denon-Receiver da gerade sehr im Angebot waren.
Genau, die nämlich der Denon hatte, glaube ich, die mussten die Stückzahlen irgendwie hochpreschen. Die sind mit den Preisen richtig in den Keller
zusammengebrochen.
Gegangen. Richtig eingebrochen. Da hatte ich dann vor Weihnachten, die sind inzwischen, kosten die fast wieder das Doppelte. Also ich habe genau, als die günstig waren, knapp über 1.000 Euro gekostet haben, da hatte ich meinen dann gekauft.
Statt 2, ja, Liste.
Jetzt inzwischen liegt da wieder bei 2.000 Euro. Also das ist wie eine Aktie, die rauf und runter geht irgendwie, je nach Lieferbedingungen. Zu Corona-Zeiten waren AV-Receiver plötzlich gar nicht mehr zu bekommen.
Ich weiß, ja. Das war der Zeitpunkt, wo ich es machen wollte.
Also da auch immer der Tipp, warten, bis so Sonderverkaufsaktionen irgendwie sind. Also die Preise schwanken immens. Mhm. Und das ist jetzt auch ein Modell, das ist schon 2-3 Jahre auf dem Markt. Durch diese Software-Updates kann man die aufrüsten. Also es muss da nicht das neueste Modell dann immer sein, sondern da gehen die Preise nach ein paar Monaten sehr in den Keller. Und ja, dieses Dirac-Software-Update, da war ich sehr erstaunt, wie viel das bringt.
Okay, cool. Ja. Ich verrate jetzt nicht, was ich zu Hause stehen habe, sonst lacht ihr mich aus. Aber es geht ein bisschen in die Richtung, die Hartmut eingangs gesagt hat. Ich habe klein angefangen mit alten, relativ großen Stereo-Lautsprechern von einer Stereoanlage, die ich früher hatte, um einen AV-Receiver erweitert und dann irgendwann gemerkt, ach, Ton von hinten wäre ganz schön, halbwegs vernünftige Boxen für hinter das Sofa gekauft und das relativiert dann wirklich tatsächlich den Preis ja auch so ein bisschen. Ja, ne?
Also, ich hatte da noch,
wenn man das 2 Jahre aufstockt.
Von Creative Labs hatte ich da so ganz kleine Brüllwürfel irgendwie erst hier stehen und dann irgendwann sagt man, okay, die werden jetzt ausgewechselt.
Ja. Ich habe zum Beispiel, bei mir ist es so, dass meine Anlage hat, da ist eine Mehrkanal-Endstufe drin und das hat einfach was mit dem Job zu tun. Ne? Ich habe einfach die Möglichkeit, getrennt die untere Ebene abzuschalten. So dass ich nur die obere Ebene höre. Und das ist halt total super, wenn ich jetzt irgendwelche Tests mache, um zu irgendwie mit 3D-Sound, um dann wirklich mal zu hören, was oben rauskommt. Ja. Mhm. Weil du ansonsten natürlich wird das Gehirn irritiert, das Gehör wird
natürlich
verarscht, auf Deutsch gesagt, mit irgendwelchen Reflexionen, die von anderen kommen und irgendwelchen psychoakustischen Tricks. Und das ist dann sehr spannend, wenn du das abschaltest, wie wenig teilweise dann nur noch von oben kommt.
Okay. Genau. Und bei mir ist es so, auch beim Musikmachen kann man ja auch Musik in Atmos inzwischen mischen, habe ich auch gemacht. Und da brauche ich einfach eine Anlage, wo ich das dann prüfen kann, wie hört es denn jetzt sich an, so tatsächlich. Ne? Also die Anlage sollte dann auch nichts verschönern, sondern das so abspielen, wie es dann abgemischt wurde. Ja.
Also zusammenfassend für euch Zuschauer und Zuhörer, fangt langsam an, dann geht es auch nicht sofort irgendwie mit einem riesen Loch irgendwie ins Budget. Und du hast es eben auch schon angesprochen, selbst für Musik ist es tatsächlich ziemlich, ziemlich geil. Das neue Album von Jean-Michel Jarre, großartig, wenn man das...
Du machst dir gerade gleich zweites CT-Uplink auf.
Ich wollte gerade sagen, wir hören jetzt auch auf. Vielen Dank fürs Zuhören, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich habe eine Menge gelernt, werde mich weiter reinnerden, weil ich es spannend finde. Schreibt mal ruhig unten drunter, was ihr habt und ob ihr auch Bock habt, das vielleicht ein bisschen sanft aufzurüsten. Vielen Dank fürs Zugucken und fürs Zuhören. Ich hatte es eingangs schon mal gesagt, aber weil es ein tolles Angebot ist, zum Ende nochmal. Wir haben zum World Backup Day spezial verbilligtes Sonderabo für das CT-Magazin zusammengeschnürt. Da erhaltet ihr 5 Ausgaben vom CT-Magazin mit 30% Rabatt. Schaut einfach mal unter ct.de/backuplink. Macht's gut.
Tschüss. Ciao.